Martin, heute kannst du mich eigentlich mal in Ruhe lassen mit deinem komischen Filmmagazin. Ich bin gerade so, ich bin gerade so entspannt und ich habe einfach, ich habe einfach so ein, kennst du das, wenn du so einfach mal nicht nachdenken willst und einfach mal so entspannt sein willst? So bin ich heute.
So bist du heute.
Ja, komm mir jetzt bloß nicht mit irgendeinem schweren Thema.
Okay. Da würde ich ja erstmal fragen, hast du irgendwelche Stoffe zu dich genommen, die du sonst eher selten zu dir nimmst, Herr Görlach? Das geht doch hier nicht.
Eher selten? Nein. Mir geht's immer so.
Ach so.
Also, das ist so ein bisschen der Ton für die Folge heute. Ihr braucht
heute
keine Angst zu haben.
Locker leichte Folge heute.
Ist immer, wir haben ja immer locker leichte Folgen. Locker leichte Themen, auch gerade so in der vergangenen Folge, war ja auch locker leicht, einfach mal Arbeiterfilme und Arbeitskampf.
Entlassungen.
Und die Folge davor auch super locker leicht.
Das stimmt.
Machtmissbrauch am Filmset, auch locker leicht, also gar kein Problem. Wir sind ja bekannt für locker leichte Themen.
Ja, deswegen, damit seid ihr richtig. Das Filmmagazin, das Magazin für locker leichte Geschichten.
Ja, rund um Filme.
Und rund um Filme. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen. Mhm. Hier und da. Wir, das sind einmal bin ich, der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und ja, wir haben immer Themen, wie wir jetzt schon angesprochen haben, die ein bisschen in die Tiefe gehen können, die ein bisschen auf ein Filmjahrzehnt, auf ein Filmgenre gucken können, die sich bestimmte Ereignisse rausnehmen, um mal auf das große Ganze zu blicken oder sehr ins Detail gehen, aber manchmal auch etwas locker leicht, etwas, was ihr so nebenbei auch ein bisschen hören könnt, ein bisschen was wohl für Atmosphäre sein kann, so. Das kann ja auch mal möglich sein.
Versucht es gar nicht zu verstehen, was wir hier erzählen. Hört einfach zu, lasst es durch euch durchfließen.
So viele Teaser.
Ja.
Und genau, und wenn ihr uns aber irgendwie auch kontaktieren wollt, wenn ihr uns selber eine Idee habt, Mensch, irgendwie, die sind eigentlich schon zu locker, die brauchen mal wieder ein hartes Thema, womit sie sich mal arbeiten können. Dann schickt uns mal was, wo wir uns richtig abarbeiten können, damit wir hier nicht so locker leicht und mit unserem Mikrofon im Sessel gemütlich
davon
machen und davon können. Wenn ihr da selber eine Idee habt, wo wir uns mal an die Zähne ausbeißen könnt, dann erreicht ihr uns vor allen Dingen auf Instagram, das ist unsere Social-Media-Plattform der Wahl, aber natürlich auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio gibt es Kommentarmöglichkeiten und auch Mail ist dort, unsere E-Mail-Adresse ist dort vermerkt. Wenn ihr die irgendwie nutzen wollt, dann nutzt das sehr gerne.
Exakt. So, jetzt spannen wir euch nicht noch weiter auf die Folge, auf die Folter. Es geht um, wie kann man das sagen? Vibe-Movies? Vibe-Filme? Gibt's, also das ist jetzt keine offizielle Genrebezeichnung, aber vielleicht, also es gibt ein Video, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, ein Video-Essay, das hatte Martin entdeckt. Da geht es um die Diskrepanz zwischen Vibes in einem Film und dem Plot.
Also der Geschichte.
Also der an sich genau, der den Eckpunkten der Geschichte. Und es war eigentlich ein großes Lied auf Vibe-Movies. Und da haben wir gedacht, Mensch, lasst uns doch mal darüber reden, wie wichtig ist denn uns und euch das Verhältnis von Vibes. Das ist echt ein blödes Wort. Und
kannst du das nicht normal so aussprechen? Musst du immer so eine kurze Pause machen?
Warte mal, ich habe ja auch noch unsere Monsterstimme habe ich auch noch auf dem Board.
Vibes.
Super, das trifft es ja eigentlich schon ein bisschen vom Gefühl her.
Genau.
Und dieses Video von Patrick H. Willems, heißt der YouTube-Kanal oder die Person, die auch das Video gemacht hat. Schaut euch das Video auch gerne vorher an. Da geht es allgemein auch so, besonders auch um Tenet, um den Film Tenet, der jetzt ein Beispiel für einen Vibe-Film herhält. Aber da spricht auch der Herr Willems auch ein paar interessante Punkte an, dass halt Vibe-Filme, also die Atmosphäre irgendwie, das Gefühl des Films, dass man nicht unbedingt die Handlung unbedingt verstehen muss, sondern so ein bisschen die einfach mehr fühlt. Dass das auch sehr gut sein kann und dass es das nicht schlechter ist als ein Film, der total in sich kohärent und logisch ist. Und das finden wir eigentlich fanden wir auch einen sehr interessanten Punkt, wo wir mal sprechen können, ob denn Geschichten eigentlich so wichtig sind in dem Film oder wann sie wichtig sind oder wann halt nicht. Ob wir uns zu sehr auch auf Geschichten fokussieren. Warum, wenn A mit B spricht, dann passiert C. Ist das wirklich so wichtig?
Die These, die Herr Willems da aufmacht, ist ja so ein bisschen, wir bewegen uns immer mehr in eine Richtung des Plots. Also das heißt, es ist immer wichtig, dass etwas passiert. Jetzt ist das. Und es muss dann nachprüfbar und korrekt sein. Sein Beispiel war auch vor allem so Marvel-Filme, wo man dann halt irgendwie im siebten Film der achten Auskopplung des dritten Spin-Offs trotzdem noch einen Rückbezug zu Film 3 haben muss und das muss auch stimmen und nachprüfbar sein, ja, ansonsten, weil sonst regen sich die Fans auf.
Genau, korrekt.
So. Und das Gegenbild dazu ist im Prinzip ein Film, der sich da nicht so sehr drum schert, wobei sein großer Vibe-Film, hast du gerade schon angesprochen, den er da zu Rate zieht, ist Tenet. Und gerade bei Tenet ist es ja nun nicht so. Tenet, können wir gleich erklären, warum das ein Vibe-Movie ist, warum es schwer ist, den zu verstehen. Jeder, der ihn gesehen hat, weiß, warum es schwer ist, den zu verstehen. Aber Nachprüfer ist es bei dem ja trotzdem.
Ja.
Ne? Das ist halt das ist der Unterschied. Er erzählt ja, er macht ja keinen Quatsch. Das ist bei anderen Filmen, die er da zum Beispiel nimmt, auch anders. Ihr braucht das Video, also guckt das Video gerne an, ist ein gutes Video, aber ihr werdet es jetzt nicht brauchen, um diese Folge weiterzuhören.
Das auf jeden Fall.
Vielleicht kann man auch nochmal ein paar andere Beispiele nennen, damit ihr vielleicht noch eine bessere Vorstellung, wenn ihr Tenet nicht gesehen habt, was sind so Vibe-Movies? Also James Bond zum Beispiel sind so typische Vibe-Movies. Ne? Man reist durch die ganze Welt, man wird mit verschiedenen, vielleicht ist es besser als Vibes auch Atmosphäre, also so von der Atmosphäre getriebene Filme. Ne? Man reist an verschiedene Orte, es ist sehr pompös, man taucht in eine andere Welt ein, vor allem die Welt der Reichen und Schönen in Anführungsstrichen. Oder Mission Impossible, ne, so ein Agenten-Thriller. Das sind auch atmosphärische Movies. Vibe-Filme, atmosphärische Movies. Es ist schon spät heute.
Ist schon sehr spät heute. Ja, was vor allen Dingen dann als eine zentrale Handlungseigenschaft von solchen Vibe-Movies sind, die auch Herr Williams dann aufmacht, ist, dass dann der Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere irgendwas hinterherjagen, irgendwas erreichen müssen. Die haben ganz klares Ziel. Das ist dann, was man in der Filmsprache nennt, man das dann auch den MacGuffin, was mal Alfred Hitchcock geprägt hat. Also irgendein Objekt, was für die Handlung super wichtig ist, aber für den Zuschauer eigentlich gar keine Bedeutung groß hat, weil er das gar nicht einschätzen kann. Weil er total distanziert ist, aber er muss halt glauben, dass die Charaktere das haben wollen, das muss er verstehen. Aber was dann diese Filme halt auszeichnet, ist, dass man die Charaktere sich halt von Ort zu Ort bewegen, von Handlung zu Handlung, mit Charakter sprechen, um irgendwie diesen MacGuffin, diesem Objekt hinterherzureißen. Und eigentlich ist es eigentlich egal, warum oder wie genau jetzt das genau zustatten kommt, wie sich genau das zusammensetzt, warum genau dieser MacGuffin jetzt sich in Tresor B befindet und um Tresor B zu kommen, muss man Schaltkreis C irgendwie beeinflussen, aber davor muss man mit Person D sprechen, weil Person D hat das und das gemacht, der hat deswegen eine Verbindung zu Objekt B und C, ich bin selber durcheinander gekommen und das ist aber gar nicht so wichtig, weil das in der Szene alleine, in den Momenten für sich trotzdem funktioniert, selbst wenn man nicht genau weiß, warum ist jetzt der Charakter eigentlich dort. Und das ist dann so ein besonderes Kennzeichnungsmoment auch in den Bond-Filmen. Ja, eigentlich ist es ja egal, was die Bösewichte immer geplant haben. Also gerade die älteren Bonds nochmal stärker, das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, auch dass dann die aktuelleren Bonds mehr darauf bedacht sind, eine logische Geschichte zu erzählen und vor allem den Hauptcharakter mehr zu erklären, weil das ist auch irgendwie so ein wichtiger Punkt von Vibe-Filmen, dass die Hauptcharaktere an sich sich kaum greifen lassen. Die sind einfach irgendwie Getriebene, die irgendwas erreichen wollen, weil sie etwas erreichen wollen. Das ist eigentlich ihr gesamter Charakter. Die haben keine große Backstory oder so. Also James Bond vor Daniel Craig hatte nie eine Backstory.
Ja.
Man wusste auch gar nicht, woher kommt er, wohin geht er. Man hat selten seine Wohnung gesehen. Ja. Er hatte pro Folge eine Liebschaft und die war dann in der nächsten Film auch schon wieder weg.
Mit einer kleinen Ausnahme
mit ganz vielen kleinen Ausnahmen.
Ja.
Da ist Miami Vice ist auch so ein Beispiel, was im Film aufgemacht wird, wo die Hauptcharaktere sich irgendwie immer auf Dächern befinden, in Autos, in schnellen, teuren Autos, dort ganz wichtige Telefonate führen, aber man sieht ja nicht, wo starten die eigentlich, wo ist die Garage, wo ist dieses Auto eigentlich, wo kommt das her, auf welchen Dächern befinden die sich eigentlich ständig, keine Ahnung, weil die sind irgendwie so außerhalb unserer eigenen Realität und Tenet ist auch nochmal ein perfektes Beispiel, da hat der Hauptcharakter nicht mal einen Namen, er heißt einfach nur der Protagonist.
Ja. Ich hatte tatsächlich Tenet zuletzt ja mit meiner Mutti geguckt und es gibt ja diesen einen Satz, wo diese Forscherin zu dem Protagonisten sagt, wo sie ihm eigentlich sozusagen die Physik, die Mechanik der Welt erklärt, ne? Also es geht ja um Zeit und umgekehrt laufende Zeit in Tenet und so. Und das erklärt sie ihm alles. Und dann sagt sie einen Satz, wo ich dann zu meiner Mutti gesagt habe, das ist eigentlich der ganze Satz des Filmes. Und sie sagt, don't try to understand it, feel it.
Also genau es nicht zu verstehen, fühl es einfach.
Ja, und wenn man Tenet zum ersten Mal guckt, sollte man auch genau das tun. Einfach den Film angucken, genießen. Ich habe das beim ersten Mal auch falsch gemacht, weil ich war schon immer so, ich wollte es. Und Christopher Nolan ist ja auch einer, der macht das schon länger. Ich glaube, der experimentiert schon länger mit diesem, wie weit kann ich es treiben? Und Tenet treibt das nochmal auf die Spitze. Deswegen bin ich auch so gespannt auf Oppenheimer, wie er mit einer eigentlich klaren geschichtlichen Story. Es ist ja nichts selbst Ausgedachtes, sondern es ist im Prinzip wie bei, er hat sich ja auch bei, bei Dunkirk hat er sich ja auch ein geschichtliches Ereignis. Und das hat für mich andere Vibes gehabt als die, als zum Beispiel Inception oder Interstellar.
Obwohl er selbst mit Dunkirk ja sehr stark experimentiert hat, ja, um es nicht logisch zu erzählen.
Ja.
Also
er hat es nicht wie einen Historienfilm aufgebaut.
Er hat es nicht wie einen Film, sondern sehr essayhaft fast schon, ja, manchmal, sehr fragmentiert, ja, auch,
aber man kann,
total in sich geschlossen.
Aber man hat natürlich trotzdem diesen historischen roten Faden drin, ne? Weil er sagt ja, also er macht ja jetzt in Dunkirk nichts, was es nicht wirklich gab. Also klar, er denkt sich natürlich Szenen aus, aber er macht jetzt nicht und jetzt kommt aber denen niemand zu Hilfe oder so, was aber in Realität natürlich passiert ist. So, das ist ja die gesamte Geschichte von Dunkirk. Und er hat das bei Inception schon sehr ausprobiert, finde ich. Also man kann auch bei den Batman-Filmen, kann man mitschreiben und kann gucken, wer war jetzt was und wie, aber es ist eigentlich, finde ich, noch total einfach. Das ist jetzt nicht so krass. Aber bei Inception ist dann schon das erste Mal mit diesen Traumebenen, wo man sagt, ich finde es noch sehr viel erklärt, ne, und sehr gut erklärt. Und man hat ja dann literally eine Hörsaalszene, wo einem diese Traumwelt erklärt wird, ne, von Michael Caine, oder wo er mit Michael Caine zumindest, ja, spricht, und es dann später erklärt. Und bei Interstellar ist es nochmal einen Zacken schärfer.
Selbst da gibt es dann natürlich die Erklärsequenzen, wo natürlich, genau, Zeitreise erklärt, ja, wird, mit dem, wo man ein Papierstück nimmt, das, ja, einmal faltet und dann einen Bleistift durchzieht, was auch eigentlich jeder so erklärt,
ja,
Zeitreisen,
genau,
und Wurmlöcher und so,
ja,
zu erklären.
Genau, also das wird da auch erklärt, aber bei, ja, Tenet zum Beispiel, da wird am Anfang mal der Versuch gestartet, es zu erklären, ja, und dann, und eigentlich auch mit dem Satz eben, versucht es nicht zu verstehen.
Ja.
Feuerfrei, jetzt geht's los.
Und das ist natürlich super. Also es ist eine, sehr mutig, sich dafür zu entscheiden, weil auch viele Leute hat das natürlich auch gestört, weil die dann nicht mehr hinterhergekommen sind, was absolut verständlich ist und man sich irgendwie so in Details verliert, auch im Film. Wenn man versucht, okay, jetzt mal kurz mal anhalten, ja, warum ist jetzt genau die einen laufen, ja, vorwärts, die anderen rückwärts, was heißt das jetzt genau? Und das kann ich auch total nachvollziehen,
ja,
und ich habe selber dieses Bedürfnis dann kurz, ich will jetzt schon hundertprozentig, ja, da, wo Christopher Nolan gerade ist in seinem Kopf, da will ich gerade aus sein,
ja,
und ich genau weiß, was abgeht. Und das wirft mich natürlich ein Stück weit auch raus.
Das wirft, genau. Und wenn du das versuchst, wirft dich das aus Tenet raus. Und deswegen hat mich Tenet auch am Anfang, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den im Kino gesehen habe. Natürlich ist es ein spektakulärer Film, aber er hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt so gedacht habe, ich konnte es jetzt nicht ganz nachvollziehen. Und das ist aber der Fehler. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal geguckt und wusste das ja schon und habe ihn quasi auf mich wirken lassen einfach. Und das war dann geiler. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich wirklich ein geiler Film. Und dazu kommt natürlich, wenn du ihn zweites Mal guckst, verstehst du ihn auch besser. Und jetzt habe ich ihn dann noch ein drittes Mal jetzt geguckt. Und jetzt kann ich so ungefähr, jetzt weiß ich so ungefähr, worum es geht.
Ja.
Und das MacGuffin tatsächlich in dem Film ist ja auch total Käse.
Also super Käse.
Es ist super Banane eigentlich. Es ist halt einfach, es sind ein paar Metallstücke, die aneinander gesteckt werden.
Ja, also
werden.
Irgendwie, als wäre man irgendwie in der Werkzeugkammer vom Opa kurz mal gestolpert und das, was man dann gefunden hat auf dem Boden, das zusammengesteckt,
ja. Ja.
Das ist das super MacGuffin-Ding.
Und das fällt ja beim ersten Mal gar nicht so richtig auf, weil...
Weil so viel anderes noch passiert.
Weil, ne? Fuck, wir müssen die Welt retten.
Aber es ist natürlich total, also das ist eine total große Schwierigkeit, weil das kann so schnell nach hinten,
ja,
losgehen, ne?
Ja.
Wenn das nicht funktioniert. Wie gesagt, Miami Vice ist jetzt zum Beispiel... hat nicht für viele funktioniert, dieser,
ja,
Film. Der ist auch durchaus, ist jetzt nicht der... Der
ist schon auch an der Kasse durchgefallen.
Auch durchgefallen. Ja. Der war auch, wie gesagt, ein Versuch, der, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat. Der aber auch total auf die Vibes setzt,
ja,
auf ganz viele Szenen, wo du einfach das spüren sollst,
ja,
ohne dass es jetzt unbedingt logisch ist. Aber es gibt auch sehr wenig Beispiele eigentlich so für diese ganz, zumindest wenn wir jetzt die Definition von Willems folgen, die da so total reinpassen, weil es muss dann irgendwie, sind dann irgendwie eben Agentenfilme ja meistens.
Genau, da du könntest natürlich dann auch sowas wie, oh Gott, hier Matt Damon, Bourne und so, könntest du ja eigentlich auch
was
dazu
ich tatsächlich sagen
zählen.
Würde, John Wick passt eigentlich auch ziemlich
auch
gut
dazu,
rein,
ja,
weil die erzählen nicht so viel, dass du sagst, du kommst,
ja,
nicht hinterher, wie jetzt Tenet oder so, da wo es eigentlich ein bisschen egal ist, die erzählen eigentlich so wenig, aber erzeugen so viel Atmosphäre, so viel Vibe darin. Ich hatte ja in meiner Folge über John Wick zum Beispiel dieses Beispiel gebracht, dass dann, wo einmal gesagt wird, hier, da muss was passieren, ansonsten schieße ich dein Hotel in Schutt und Asche und ich gebe dir jetzt dafür 48 Stunden Zeit und diese,
ja,
48, ich sag dir das nicht einfach, sondern ich habe so eine riesen fette
ja,
Sanduhr,
ja, 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 ja,
die ich dir einfach zeige. Und das ist einfach, das macht null Sinn,
ja,
diese Sanduhr da hinzustellen, weil das könnte der Hauptcharakter auch einfach umdrehen,
ja,
oder so, wenn man mal ganz logisch daran rangeht, weil irgendwie sich alles auf diese Sanduhr fokussiert. Aber aber es sieht natürlich übelst geil aus.
Ja, klar.
Ne? Und es hat jetzt natürlich total einen filmischen Effekt, aber da muss man auch nicht mit Logik hinterhergreifen. Und da ist John Wick ist ja auch total getriebener. Mhm. Der einen Auftrag hat, einen Job, den er durchzieht und wo du jetzt auch nicht drüber nachdenken sollst, mhm. Warum ist jetzt irgendwie die halbe Menschheit besteht irgendwie aus Attentätern und werden jetzt auch von John Wick einzeln umgehauen. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, aber man lässt sich einfach treiben. Man muss sich bei John Wick auch sagen, okay, ich akzeptiere das. Deswegen würde er auch für mich super da reinpassen.
Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich machen das ganz viele. Ich finde auch so ein paar Filme, die Liam Neeson jetzt halt macht, ne, das sind halt Liam Neeson-Filme. Die sind alle wie Taken. Die sind wirklich einer wie der andere ist wie Taken.
Es gibt Taken auf dem Flugzeug, ja, Taken auf dem Friedhof.
Das ist, finde ich, für mich auch so ein gutes Symptom oder ein gutes Anzeichen für einen Vibe-Movie. Manchmal ist es Sonntagnachmittag, da sitzt man auf dem Sofa und sagt so, boah, ich habe schon Lust, was zu schauen, aber nicht so richtig. Ich will mich jetzt auch nicht so tief da reinkommen. Jetzt hier so ein Fatih Akin-Film ist jetzt vielleicht nicht das Richtige. Ich habe einfach mal Lust, irgendwas mich berieseln zu lassen. Und dann sagt man, Mensch, so ein Liam Neeson-Film ist doch genau das Richtige jetzt. So, ich sage mal in Anführungsstrichen, das kauft man ja nicht ein, weil man sagt, ich habe jetzt Bock an eine geile Geschichte zu sehen oder so, sondern ich habe einfach Bock, weil es vermittelt ein Gefühl. Das ist finde ich, auch bei vielen klassischen Weihnachtsfilmen so. Es geht da ums Gefühl, ne? Das ist das Ziel dieses Films.
Aber das kann natürlich auch ganz schnell gefährlich werden, dass man da Filme auch entschuldigt oder irgendwie Aspekte des Films irgendwie ignoriert.
Genau.
Wenn wir jetzt bei Tenet oder so bleiben, das ist natürlich eigentlich, eigentlich relativ logisch, wenn man es versucht mit einem Vorschlag, kann man dann endlich mal zu verstehen, was da abgeht. Das macht ja auch eigentlich alles Sinn, wenn man der Logik des Films folgt. Und Tenet erzählt natürlich auch kann man darauf interpretieren, eine Metapher auf die Klimakrise, dass dann die Zukunft auf die Vergangenheit Einfluss hat und dass uns die Zukunft bereits Einfluss auf die Gegenwart hat und sozusagen angreift. Und das wird sozusagen durch das Mittel der Zeitreise und der Zeitreise, die quasi rückwärts läuft, symbolisiert.
Ja.
Und wenn du jetzt einfach sagst, ich wipe einfach mit dem Film mit und genieße die ganzen geilen Actionsequenzen und den Sound und alles drum und dran, dann kann dir das natürlich auch ein bisschen flöten gehen oder sagst, damit will ich mich gar nicht erst beschäftigen, weil ich will mich berieseln lassen. Und das ist ja auch ein bisschen schade, weil man sollte ja schon Filme als Ganzes wahrnehmen. Aber zu dem Ganzen gehört eben auch der Vibe mit dazu. Deswegen ist es super.
Genau, ja, absolut. Es ist super essentiell, weil man darf das daraufhin nicht vergessen. Ich habe jetzt zuletzt ein paar Filme aus den 80ern geguckt, einfach weil ich Lust hatte. Da war Delta Force zum Beispiel dabei mit Chuck Norris oder was habe ich noch geguckt? Hier den mit hier in New York, wo New York
Escape from New York.
Die Klapperschlange auf Deutsch, genau. Und man muss sagen, jetzt gehe nochmal zu Delta Force. Das ist ja wirklich ein Chuck Norris-Film par excellence, ein 80er-Schinken, der überhaupt, also der ist scheiße. Der ist richtig scheiße. Also der stellt den Nahostkonflikt genauso dar, wie man ihn nicht darstellen sollte. Auch damals schon nicht. Und auch die Action funktioniert null. Es ist halt literally wie eine aufgeblasene Folge Walker Texas Ranger. Wo er am Ende fährt, diese Delta Force und diese geilen Amerikaner mit ihren Muskeln auf ihren Motorrädern rum und an den Motorrädern sind Raketenwerfer dran und dann macht man die bösen Terroristen kaputt und so ein Zeug. Das ist wirklich, und er hat natürlich Vibe, weil er ist halt von, weiß ich nicht, 82, 83, irgend sowas, 86 oder so. Und wenn man den heute guckt, dann atmet das natürlich dieses und man kann mit dem Film Spaß haben, weil man sich dann sozusagen, wenn man sich darauf einlässt und alles ignoriert, dann kann man sagen, Mensch, das war aber ein schöner nostalgischer Ausflug in die 80er Jahre, der natürlich für uns jetzt nichts Nostalgisches hat, weil wir die 80er nicht kennen, aber so stellen wir uns die 80er vor im Prinzip. Auf der anderen Seite kann man aber auch einfach sagen, es ist ein scheiß Film, der vorne und hinten keinen Sinn ergibt und der weiß ich nicht, islamophob ist und was weiß ich noch alles, ne? Und problematischer Film, sollten wir auch nochmal eine Folge drüber machen.
Wäre für ein Beispiel auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, aber das ist dann wirklich, glaube ich, ich glaube, solche Filme, die schreien eigentlich danach, dass man die analysiert, weil die gerade in ihrem Nicht-Erzählen oder dass sie sich nur auf ihrem Vibe ein bisschen verlassen, weil die sagen, ja, okay, wir machen einfach, da greift irgendjemand an und Chuck Norris muss das verhindern und deswegen gibt es ein bisschen Bum, Bum, Bum. Gerade das ist interessant, welche Abkürzungen die Drehbuchautorinnen und die Filmemacherinnen ergriffen haben, um uns das zu erklären. Weil da steckt ja gerade viel Ideologie kann drin stehen oder viele Vorurteile,
ja.
Wie jetzt in dem Fall, dass dann die Islamophobie sich dort darstellt. Deswegen ist das wirklich auch, wo ich mich ein bisschen schwer tue, dann einfach nur zu sagen, wir müssen uns, oder man sollte viel mehr Filme auch mehr mit den Vipen und gar nicht so sehr auf die Handlung gucken.
Ja.
Ne? Aber das ist gleichzeitig auch so ein integrer Teil, weil ich finde zum Beispiel bei Dark Knight, wenn wir jetzt bei Nolan nochmal kurz zurückkehren, da würden wir sagen, das ist jetzt an sich kein klassischer Vibe-Film, wie jetzt in dem von Agenten, aber man kann auch sagen, dass Nolan halt auch immer als großer James-Bond-Film auch immer sehr agentenfilmige Filme macht.
Ja, ja, ja.
Ich finde eigentlich die beste Szene in The Dark Knight, die geht glaube ich 3 oder 4 Sekunden, ist, wo der Joker nach seinem Ausbruch aus der Polizeihauptstelle
aus dem Auto rausguckt,
wo die Scheibe so runterdreht und dann so den Kopf aus dem fahrenden Auto hält. Und er sagt nichts, es ist auch, die Musik ist so ein bisschen gedämpft und das ist, man ist so totales Chaos gerade so. Er ist gerade dieser Polizeistelle entkommen, es ist irgendwie, alles ist möglich, sein Plan hat funktioniert.
Er hat genau dieses Nacht- Gefühl, ne, er steckt den Fenster, also er ist so im Fahrtwind und steckt ein Fenster so in die Nacht Gothams und atmet aus der Gefangenschaft heraus.
Und das ist für mich totaler Vibe-Moment, wo der Film nichts erzählen muss. Da muss keinen einzigen Dialog, da muss nicht nochmal ein Funkspruch oder so kommen, der sagt, in der Stadt geht alles drunter und drüber, der Joker, wir müssen irgendwas machen. Das ist totaler Quatsch. Ja. Das funktioniert, diese 3- oder 4-sekündige Szene, stellt so gut dar, was der Joker ist.
Ja, aber ich glaube, und da finde ich dann, da kommen wir vielleicht dann auch schon auch zu einer Art Lösung oder zu einem Lösungsansatz. Diese Szene funktioniert besonders gut. Ich will nicht sagen, die funktioniert nur so, aber die funktioniert besonders gut, weil der wichtigste Plotmoment ganz kurz vorher passiert ist.
Wo halt der erste Dialog zwischen den beiden passiert ist und quasi.
Sozusagen, genau. Also er funktioniert ja nur in der Einbettung dieser Momente, sag ich mal.
Ja, dass man vorher natürlich ganz klar die Stakes hat man gezeigt, dass man hat ja einmal die Person Batman, die da mit dem Joker das erste Mal in diesem Polizeistelle halt spricht und da sich halt dann der zentrale Konflikt natürlich total ausspielt.
Und der wichtigste, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er kurz davor oder kurz danach war, ich meine eigentlich mit dem wichtigsten Plotmoment, der ist eigentlich, ich kann ja sagen, der Film ist ja über 10 Jahre alt, kann man glaube ich jetzt mal spoilern, also hört kurz weg, wenn ihr Dark Knight noch nicht gesehen habt, was schon eine Schande an sich ist, wenn sie stirbt einfach.
Das passiert danach erst, ja.
Ja, aber trotzdem, das ist der wichtigste Plot-Moment, kann man glaube ich sagen, im ganzen Film, weil der heißt ja nicht umsonst, das ist der mittlere, also das ist nicht umsonst der Mittelpunkt des Films, ab da, also es gibt ja so ein, weiß nicht, ob ihr das euch schon mal beschäftigt habt mit der 3-Akt- oder 5-Akt-Struktur und der Abfolge von Punkten. Geschichten sind ja nicht immer gleich aufgebaut, aber es gibt ein Grundkonzept und dem, oder wie wir im Westen Geschichten erzählen und viele, vor allem so Actionfilme, folgen auch zumindest in Teilen diesem Grundkonzept, brechen das natürlich auch teilweise, aber da gibt es verschiedene Plotpoints, wann ungefähr muss was passieren, was muss vor etwas passieren, was muss nach etwas passieren und so. Und bei vielen solchen Filmen ist der Mittelpunkt immer der Punkt, wo man erst so richtig begreift, da will der Film hin. Und das ist im Prinzip bei The Dark Knight ist das der Tod von
Rachel.
Und gleichzeitig braucht man den, der vibet nicht, der Moment. Ich meine, da explodiert was und man kriegt dann nur so mit, dass sie stirbt im Prinzip. Aber es gibt dem ja trotzdem emotionale Tiefe. Also was ich damit sagen will, sowohl so ein Vibe-Moment als auch so ein Plot-Moment können natürlich der Story unglaublich viel beitragen. Also ich würde diese Trennung, und die finde ich, macht Patrick Williams in seinem Video so ein kleines bisschen zwischen Plot und Story, indem er sagt, Story ist mehr als nur Plot. Klar, Story ist mehr als nur Plot. Aber Story ist auch mehr als nur Vibe. Story ist, finde ich, das Konglomerat aus Plot und Vibe zusammen irgendwie.
Auf jeden Fall. Aber das macht es gerade so schwierig, weil das lässt sich dann irgendwie nicht so auf ein Patentrezept irgendwie herunterbrechen, wann es funktioniert und wann nicht und worauf man genau achten muss, weil das ist auch super subjektiv, ne? Und gerade halt Vibe-Momente oder atmosphärische Momente oder wo die Kamera einfach nur die Kamera sein darf und kurz mal die Charaktere nicht gerade im Dialog genau erzählen, was sie denken, damit der Zuschauer weiß, was er denken
muss. Was wir in Deutschland ja oft vorgeworfen bekommen, sag ich mal, oder uns selber vorwerfen.
Da kann ja auch jeder selber hinein interpretieren, was jetzt in dieser Szene genau abgeht, warum ist der Joker genau aus dem Fenster so lehnt, was er jetzt gerade denkt, das wird uns nicht gesagt. Ja. Das können wir nur vermuten, aber gerade das macht es ja dann auch so interessant.
Ja.
Deswegen ist dann auch dieser, aber wo ich ihm auch wieder zustimmen muss, ist auf jeden Fall, dass man schon eine Tendenz hat oder wir die Tendenz haben, zu sehr auf Plots zu gucken und uns dann irgendwie in Plotholes zu agieren, indem wir dann irgendwie nachweisen wollen, hier hat der Film aber irgendwas nicht richtig erklärt und so. Wir waren auch selber sicherlich, die Falle sind wir schon öfters sicherlich
getappt. Ich sag ja auch ganz oft, für mich das Wichtigste ist dann bei Science-Fiction-Filmen und so, sage ich immer, Plausibilität und da bist du natürlich genau da mit drin.
Ja. Ne? Also, du kannst doch einfach mal, genieß doch einfach mal, dass du jetzt eine krasse Science-Fiction-Szene siehst.
Wow. Odyssee im Weltraum.
Ja, genau.
Das 2001. Das ist ein Vibe-Movie für mich. Was ich von dem Film halte, das habe ich schon des Öfteren hier an der Stelle gesagt, das wiederhole ich jetzt nicht. Dafür habe ich auch schon
Hass bekommen.
Böse Kommentare im Netz geerntet dafür. Aber der vibet für mich dann ein bisschen
zu sehr. Ja, der sagt sich natürlich ab einem bestimmten Punkt, okay, jetzt versteht man nicht, also du musst jetzt nicht sofort verstehen, was das heißt, aber nimm es erstmal mit. Nimm mal die Bilder, die Emotionen, die Musik.
Und vor allem, nimm das jetzt lange mit.
Nimm das jetzt lange mit. da fasst du mich auch gut rein, weil ich würde auch sagen, eine Serie, die da auch total reinkommt, oder zwei Serien, über die ich auch schon häufiger gesprochen habe, Better Call Saul und Breaking Bad, für mich auch ganz häufig in ganz vielen Szenen sagen, okay, jetzt ist das Drehbuch gar nicht ganz so wichtig, sondern du musst jetzt mal mitgehen. Es gibt jetzt in Better Call Saul zum Beispiel, ich glaube, müsste in der dritten Staffel gewesen sein, da ist ein Charakter, der vermutet, dass in seinem Auto ist eine Wanze. Er wird irgendwie überwacht und er will diese Wanze im Auto finden. Also, und das könnte man jetzt im Prinzip in 20 Sekunden erzählen. Am Ende findet sie nicht.
Ja.
Das ist das Ergebnis. So, und dann könnte man einfach kurze Montageszene, er guckt dort, er guckt unter dem Sitz, er guckt in dem Reifen, er guckt nochmal irgendwie in der Trinkflasche, die irgendwie im Auto ist, guckt da rein, er findet es nicht so. Aber was macht Better Call Saul? Ich glaube, die geht 5 Minuten, diese Szene, gefühlt 15, wo er wirklich jedes kleinste Detail alles aufschraubt, die Kamera überall ist, was die Filmemacher von Breaking Bad und Better Call Saul ganz häufig machen, ist, dass auch wenn man in einen Briefkasten greift oder in ein Loch irgendwas ist, dass dann die Kamera im Loch ist und man quasi sieht, wie reingegriffen wird. Das machen sie auch in dieser Szene ganz, ganz, ganz häufig. Und die ist ganz viele richtig kreative Kameraeinstellungen, um zu zeigen, dieser Charakter sucht im Auto nach dieser Wanze, findet sie nicht.
Ja.
Und das ist so total, das könnte man super rausstreichen. Das wäre total unnötig. Es ist eigentlich total unnötig. Ja. Aber es transportiert total den Vibe und dieses Gefühl auch des Haupt dieses Charakters gerade, dass er es nicht findet. Dass er alles sucht, hat er das komplette Auto auseinandergenommen, um diese Wanze zu finden.
Ja. Und weißt du, woran ich auch gerade denken musste? An Hayao Miyazaki natürlich, ne, weil das sind auch Filme, die natürlich unglaublich viben, wobei die natürlich den Vorteil haben, sie müssen ja auch keinen physikalischen Sinn ergeben, weil da ist ja viel, spielt ja viel Zauberei und die muss auch nicht unbedingt erklärbar sein. Magie ist ein gutes Wort, ja, ist das richtige Wort. Aber auch so die Werke von Makoto Shinkai, jetzt die aktuellen, ne, Your Name und so. Da kann man auch was verstehen. Und dann, wenn man aber bei dem Film rangeht und auch am Anfang, wie war das jetzt mit dem Meteoriteneinschlag? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Hast du den neueren schon jetzt gesehen?
Ich habe Suzume noch nicht gesehen.
Nee. Weil das gibt es genau diesen Moment. Also am Ende des Films hab ich mir dann so gedacht, hatte ich einen Charakter für was entschieden.
Ja.
Aber das habe ich jetzt irgendwie, wenn jetzt am Ende des Films, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Wenn er einfach das nicht gemacht hätte, dann wäre der ganze Film in sich zusammengebrochen eigentlich. Eigentlich könnte man sagen, ist ein Plothole, weil das macht aus der Motivation dieser Figur gar nicht so viel Sinn, sich so zu entscheiden. Aber dieser gesamte Film wäre nicht so passiert. Aber man kann jetzt auch sagen, ist ja eigentlich auch egal.
Ja.
Ist auch einfach
völlig egal. Und ich finde, das ist bei Your Name auch so. Das ist gar nicht so richtig wichtig, ob ich mir auf der Zeitleiste, ich hatte mit meiner Schwester da ganz lange drüber gesprochen, weil die den Film auch sehr gut fand, aber einfach auch sich den nur einmal angeguckt hat und dann nicht nicht sofort diese, da gibt es ja sowohl eine räumliche Trennung, um nicht zu viel zu spoilern, als auch eine zeitliche Trennung zwischen den beiden Handlungssträngen, sage ich mal. Und das aufzudröseln ist schwierig. Und das ist ihr nicht sofort gelungen, ist mir beim ersten Mal auch nicht gelungen. Und da darf man sich gar nicht so lange dran aufhalten, weil darum geht es nicht. Darum geht es nicht und darum geht es auch nicht bei keiner Szene. In diesem Film geht es darum, sondern es geht darum, dass man das fühlt. Und das tut man bei Your Name sehr, bei Weathering With You versucht das auch, das hat es nicht ganz so gut gelungen. So mehr kenne ich, wie gesagt, noch nicht. Aber auch zum Beispiel für mich, auch im Anime-Serienbereich, ist Demon Slayer dafür ein super Beispiel. Den habe ich ja immer, den nehme ich ja immer als das Beispiel, und jetzt läuft ja gerade, aktuell läuft ja gerade die dritte Staffel. Und es geht grandios weiter, und weil sie die richtige Entscheidung getroffen haben, und das ist für mich ein ganz großer Unterschied zu Attack on Titan, wo ich ja, da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht, könnt ihr reinhören. Wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, warum das alles nicht so gut gelaufen ist bei Attack on Titan, und ich hoffe, dass ihnen das bei Demon Slayer nicht aus Geldgründen auch passiert. Bei Attack on Titan haben sie die Vibes aus dem Auge verloren. Natürlich, die Grundstory hat einen ganz großen Plot, tatsächlich eine Plotentscheidung wurde getroffen, die scheiße war, muss ich einfach mal so sagen. Und dann, erst fand ich die geil, weil sie so überraschend kommt und so unerwartet, und dann aber war sie nur noch scheiße. Sie hat die Serie ist am besten vor dieser Plotentscheidung.
Oder ganz kurz nach dem Twist vielleicht auch.
Nee. Also ganz kurz davor.
Ganz kurz davor, okay.
Und wenn du ihn erlebst, bist du gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Und dann siehst du, wie es weitergeht, und dann ist es scheiße.
Achso. Ich hätte jetzt gedacht, weil dann bist du ja noch am geflashtesten, weil du dann natürlich dann den Twist gerade.
Die ist wirklich tatsächlich davor am besten.
Okay.
Und egal, sie haben dann auch bei der Animation was geändert, haben damit auch noch ein bisschen Vibe gekillt, muss ich sagen. Auch wenn sie nicht schlecht geworden ist, aber anders. Und anders kann manchmal bedeuten, dass du den Vibe killst. So, und bei Demon Slayer ist es bis jetzt nicht so gewesen, sie sind da sehr stringent, und ich hoffe, die Geschichte ist ja abgeschlossen, was ich auch schon sehr gut finde, und theoretisch haben wir, glaube ich, jetzt noch mal so viel vor uns, also wir müssten ungefähr in der Mitte sein, erschlagt mich nicht, wenn das nicht stimmt, und ich hoffe, sie ziehen das bis zum Ende durch, mit demselben Studio, mit derselben Qualität, mit dem gleichen Team, mit demselben Gefühl für Momente, weil davon lebt das, es lebt auch von dieser Mischung aus Wechsel zwischen Action und Humor und ein bisschen Plot, weil, ganz ehrlich, man erzählt in diesen Staffeln meistens so 3 Folgen lang einen Kampf oder 4 Folgen. Also tatsächlich, wenn man sich mal die erzählte Zeit anguckt, dann hast du ganz oft erzählte Zeit versus Erzählzeit ist ja ein großer Unterschied. Die erzählte Zeit ist die Zeit, die in der Geschichte vergeht, und die Erzählzeit ist die man braucht.
Und, um dahin zu kommen.
Genau. Und wenn du jetzt sagst, 3 Monate sind vergangen, dann ist die erzählte Zeit quasi 3 Monate und die Erzählzeit 0,1 Sekunde oder so. Und so ist es bei jeder, der mal Dragon Ball Filler Episoden geguckt hat, der weiß genau, dass ein Kampf auch einfach mal 8 Folgen dauern kann. Und die echte Zeit, also die erzählte Zeit ist eigentlich nur 15 Sekunden lang. Und das macht Demon Slayer auch total geil. Also du hast teilweise 3 Folgen für einen Kampf, der 2 Stunden oder eine Stunde dauert oder so. Aber macht das mit so einem unglaublichen Atmosphäre und Animationsgüte, dass es gut wirkt.
Du hast ja gerade Filler gesagt, das finde ich auch ein ganz gutes Stichwort. Filler. Das fasst nämlich auch gut rein, was auch im Video erwähnt wird, weil dann die Tendenz ist, irgendwie alles Filler zu benennen, was nicht sofort der Geschichte zugute tut. Man könnte sich auch fragen, sind nicht eigentlich auch wirkliche Filler-Folgen im Anime, die wirklich diesen Begriff überhaupt geschaffen haben, wo also die Filmemacher oder die Animatoren und Animationsstudio einfach noch Zeit braucht, bis der Manga hinterherkommt und dass er sich so sozusagen mit Nichtigkeiten aufhält, damit halt Zeit ist, damit dann der Hauptplot wieder vorangeht. Aber ist das eigentlich so wichtig? Weil wenn die Filler können ja auch so gut sein, oder die kondensieren genau das Gefühl der Serie auf einzelne Folgen.
Nein.
Warum nicht?
Also, ich sag mal, es gibt tatsächlich auch, könnt ihr ja mal bei YouTube nachschauen, es gibt Leute, die sagen, also die Folgen zusammentragen, wo Filler wirklich gut sind, und es gibt auch wirklich gute Filler, gibt bestimmt auch bei den großen langen, One Piece und Naruto und so, gibt es sicherlich auch ein paar gute Filler. Die sind aber, glaube ich, die absolute Ausnahme, weil Filler ja immer aus der Not sozusagen geboren sind. Ne? Filler sind ja...
Aber gerade da könnte auch Kreativität entstehen.
Nein. Wenn du trotzdem nur eine Woche hast, um eine Folge zu machen, nicht unbedingt. Also selten. Wer sich ein paar Naruto-Filler angeguckt hat, ich habe mal das große Glück gehabt, mal irgendwann genug Zeit zu haben, 500 Folgen Naruto zu gucken. Die Filler sind, man merkt es richtig doll, wenn du plötzlich in einer Filler-Episode drin bist und denkst so, holy moly, das ist wirklich ein anderes Gefühl. Weil natürlich der Plot auch abkackt, und du merkst auch jedes Mal so, das ist schon von Anfang an so angelegt, dass es auf die Hauptgeschichte keinen Einfluss haben darf. Natürlich darf es das ja nicht, ne? Weil der, ich sag mal, der Mangaka, der den Manga schreibt, in dem Fall ja der Mangaka, der guckt natürlich jetzt nicht unbedingt, was ist im Anime gelaufen, kann ich das noch irgendwie mit einbauen oder passt das zu meiner Story? Das ist ja gar nicht der Sinn. Und deswegen selten, würde ich sagen. Deswegen gefällt mir jetzt gerade tatsächlich das, was Animes jetzt tun. Es gibt ja natürlich immer noch ganz große, parallel laufende, es kommt ein Manga und dann ein Anime und weiter und so weiter raus, aber das hat ein bisschen abgenommen. Also es ist jetzt tatsächlich ja eher so ein saisonales Geschäft und dann hast du Demon Slayer, wie gesagt, wir mussten jetzt, waren es 2 Jahre schon warten oder nicht ganz 2 Jahre, aber man muss länger warten, bis die dann, bis eine neue Staffel kommt und dann sind das 12 Folgen und dann dauert es wieder lange. Wie gesagt, Demon Slayer ist ja schon durch. Und das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich gut, weil dann sparst du dir die Filler. Das bedeutet natürlich auch eine signifikante Änderung des Geschäftsmodells einfach.
Ja, ne? Jetzt halt auf das eher westliche Modell, dass man dann eben sagt, man wartet, dass das dann immer ein großes Highlight wird, wenn eine neue Folge, eine neue Staffel kommt. Aber das ganz Interessante ist, dass er dann wirklich auch auf sonstige Medieninhalte das angewendet wird und gesagt, jede Folge, jede Szene irgendwie, die nicht ganz jetzt dem eigentlichen Geschichte zugutekommt, ist irgendwie Filler. Ne? Und und ob uns das nicht irgendwie das schade ist, weil man guckt dann gar nicht mehr darauf, was sagt uns eigentlich diese Szene, weil die kann ja auch ohne, dass jetzt der Plot wirklich vorangeht, trotzdem viel erzählen.
Er hatte ja hier, der Kollege Patrick Willems hatte ja ein gutes Beispiel für was eben als Filler bezeichnet wird, manchmal schon und was aber gar nicht so ist. Er meinte, Sexszenen zum Beispiel würden oft als Filler und man sollte die ja gar nicht mehr zeigen, man sollte ja, sondern man zeigt die ja manchmal gar nicht mehr, sondern man deutet nur noch an, okay, jetzt gibt's Sex, weil das tut ja dem nichts zur Sache. So, man weiß ja dann ab dem Punkt, okay, das ist passiert. Und das hat sicherlich noch andere Gründe, weil man den, weiß nicht, die ganz Konservativen nicht verschrecken will.
Die Lustfeindlichkeit in unserer Gesellschaft wird hier dargestellt.
Aber natürlich kann es auch eine Szene sein, die natürlich extrem viel zu der Atmosphäre beiträgt.
Ne? Und auf extrem viel über die Charaktere vor allen Dingen erzählt. Ja. Also eigentlich fast jede eigentlich fast jede Sexszene in dem Film erzählt sehr viel über die Charaktere, wie die funktionieren. Ein Beispiel jetzt House of Gucci aus dem vorletzten Jahr von Ridley Scott, wo es um die Gucci-Familie geht, auch nach einem wahren Fall, wo dann halt die Freundin vom geliebten Sohn der Gucci-Familie, der dann irgendwann das Imperium auch übernimmt, halt die erzählt wird, weil die hat eine recht interessante Lebensgeschichte hinter sich. Aber am Anfang des Films lernen die sich halt kennen, dann gibt's auch eine Sexszene und die erzählt halt total, wie sie tickt und dass sie in der Beziehung die Hosen anhat und dass sie bestimmt, was Sache ist. Sie sagt ihm quasi während dieser Sexszene alles, was er zu tun hat. Ja. Und dadurch zeigt dieser Film in dieser 2-3-Minuten-Szene eigentlich schon total, wo die Charaktere sich gerade befinden und wer in der Beziehung das Sagen hat. Ja. Und das hättest du du hättest auch über, die gehen beide ins Restaurant und sie bestimmt was gegessen.
Was soll er essen?
Was soll er essen, ne? Genau. Aber du kannst natürlich auch über Sex, weil das ist auch Teil der Beziehung. Deswegen, das kann man natürlich auch nutzen. Und eigentlich auch in Game of Thrones, was jetzt so das Paradebeispiel ist, dass es sehr viele Sexszenen gegeben hat, tatsächlich auch, die wurden auch immer weniger mit laufender Staffel, dass dann gerade in den ersten Staffeln, da wurde ganz viel Hintergrundgeschichte in den Sexszenen erklärt, dass dann irgendwie die Sexarbeiterin in den Bordells dann irgendwie halt den Adligen gefragt haben, hey, wie ist denn das nochmal mit dem Königreich XY und dem Adligen, der jetzt irgendwie neu in die Hauptstadt gekommen ist, wie ist nochmal sein Verhältnis, so wird das ja ein bisschen eingebunden, während die sich gerade nackt ausziehen oder so. So kannst du natürlich das auch ein bisschen verbinden, dass gleichzeitig die Schauwerte irgendwie da sind. Das kann man natürlich auch problematisieren, wenn das immer nur der männliche Blick auf den weiblichen Körper ist. Aber grundsätzlich wird da natürlich dann so Lore-Geschichten und eigentlich was langweilig ist, wird ein bisschen aufregender gemacht. Und da können natürlich Sexszenen bieten sich da total dafür an.
Ja.
Weil die sind natürlich irgendwie aufregend, besonders. Ja. Und da kann man auch ganz viel Geschichte mit erzählen.
Ja. Ich habe auch vielleicht um nochmal das Medium zu wechseln, weil das ist ja eigentlich egal, ob wir jetzt über Filme, über Games oder über sonst was sprechen. Das gibt es ja überall, den Unterschied zwischen Atmosphäre und Plot im Prinzip. Ja. Ich finde, bei Hörspielen finde ich das immer besonders gut, weil warum sollte man denn eine Sexszene in einem Hörspiel drin haben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, gibt es natürlich. Gibt es natürlich. Und auch andere Sachen. Ne? Wie erzeuge ich denn Atmosphäre? Ich erzeuge natürlich in einem Hörspiel anders Atmosphäre als in einem Film. Aber Ich kann es genauso gut, ich kann es genauso steuern mit solchen Sachen. Ich kann genauso Charakter erzählen, indem ich eine Atmosphäre erzeuge oder indem ich vielleicht was, ein Atmo, das heißt ja wirklich Atmosphäre tatsächlich, der Sound sozusagen, wenn man jetzt auf einer Straße steht, die viel befahren ist, dann ist das meine Atmo, das ist die Abkürzung. Wenn man die etwas länger stehen lässt beispielsweise oder Musik trägt bei Hörspielen ja ganz viel dazu bei. Sonst wäre, wenn man sagen würde, naja, das mit dem Bild und so, ne, das ist ja schon so wichtig, dann würde das ja bedeuten, okay, dann sind Hörspiele ja nur noch Aneinanderreihung von Plotpoints. Und das sind sie ja natürlich auch nicht.
Ja.
Und deswegen, und genau so sind Filme ja auch nicht nur eine Aneinanderreihung von es passiert das, es passiert das, es passiert das, es passiert das.
Ja, deswegen gerade Hörspiele sind auch da ganz interessant, ne? Weil da müssen natürlich da hast du halt nicht den Luxus zu zeigen, wenn der Ermittler die Mordwaffe aufhebt und dann so ein bisschen komisch guckt und dann irgendwie, was macht dir gar keinen Sinn. Das kannst du in einem Film, kannst du das ja zeigen. Ja. In einem Hörspiel musst du ja irgendwie sagen, dass der Hauptcharakter ausspricht, hä, das ist aber komisch und ich habe hier gerade die Waffe aufgehoben.
Und soll ich dir sagen, was dann oft nicht passiert? Also ich sag mal, in guten Hörspielen, oder was heißt in guten, das will ich ja gar nicht mal so sagen, ne? Es gibt in Deutschland einen ganz großen Unterschied, also so nehme ich den wahr, einen ganz großen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen Hörspielen und privaten Hörspielen. Private sind natürlich sehr auf, also man hört schon, dass die günstiger produziert sind, würde ich sagen. Sie sind sehr auf die Stimmen getrimmt, sie sind sehr, sehr hart ran produziert, also die Stimmen sind sehr präsent und sie sind auch sehr mit der Brechstange gemacht, ne, die Sounds und was weiß ich. Und öffentlich-rechtliche Hörspiele sind oft auch in der Produktionsweise unterschiedlich. Beim öffentlich-rechtlichen treffen sich oftmals noch irgendwie, stehen dann wirklich 5 Schauspieler in einem Tonstudio, in einem großen Saal, den gibt es ja bei Privaten schon gar nicht, in einem Tonsaal und spielen zusammen eine Szene. Bei manchen kleineren privaten Produktionen ist es ja sogar so, dass einer spricht seinen Part am Mikrofon ein und 5 Tage später der andere und dann wird das irgendwie zusammengeschnitten. Ich will das jetzt nicht so, wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, Transparenz, hast du in der vergangenen Folge gesagt.
Korrekt.
Wir nehmen 2 Folgen am Stück auf, kleiner für den Hinterkopf, weil Urlaub. Wir arbeiten ja beide auch für öffentlich-rechtliche Medien. Du arbeitest auch für private Medien, aber ich will das gar nicht verteufeln. Ich bin auch ein riesen John Sinclair-Fan. Ich höre auch gerne private Hörspiele. Ich höre auch das, was Audible macht. Die haben auch tolle Hörspiele im Angebot. Es ist anders und das macht was mit diesem Hörspiel. Und ich würde fast sagen, die öffentlich-rechtlichen sind sind oft atmosphärischer, weil in den privaten wird viel mehr gesagt, wird viel mehr beschrieben und bei den öffentlich-rechtlichen tatsächlich nicht. Dafür sind die oftmals, wirken manchmal ein bisschen arzi-fazi. So. Also das ist spannend, das ist ein spannender Unterschied und daran kann man auch nochmal guten Unterschied sehen zwischen Plot und Atmosphäre. Ne?
Ja.
So, und das ist da tritt es deutlich zutage, finde ich.
Das ist vielleicht nochmal ein sehr spannendes Medium, um sich das mal anzuschauen. Die Diskussion, weil die betrifft ja auch wirklich andere, eigentlich Geschichten einfach an sich, weil du kannst natürlich, im Buche wäre es auch nochmal interessant, ne? Weil das ist ja, da kannst du ja im Prinzip, da kannst du natürlich, eine Vibe-Szene wäre wahrscheinlich, du beschreibst die ganzen jetzt über 3 Seiten, wie der Flur aussieht.
Wow, da sind wir ja fast schon im, ach Gott, ich hab den Mist, ja.
Gibt's dafür einen schönen Fachbegriff?
Ja, leider.
Aber wie?
Nee, der Epoche ja auch, ne, hier, wo du
Romantik?
So Anna Karenina hattest. Oder? Ja, Romantik zum Beispiel. Deutsche
Romantik, ja.
Aber nicht nur Romantik, sondern auch hier so ein, ich glaube, der Realismus war auch eine, hatte auch so eine viel, also so eine Phase, wo sehr stark und viel beschrieben wurde.
Das, was ihr also in der Schule dann nicht macht.
Ich habe, wenn ihr euch durch Anna Karenina durchquälen, oder Effi Briest ist auch ein tolles Beispiel für Alter, wie lange kann man eine Schaukel beschreiben?
Und die Antwort ist ja.
Aber das war halt damals so, ne? Das war, hat ja auch irgendwie eine Zeit.
Und das muss ja auch nichts an sich Schlechtes sein. Das kann man kann auch in einem Film 15 Minuten lang eine Schaukel beschreiben.
Ja.
Und da kann durchaus was drinstecken.
Ja.
Muss nicht, aber es kann. Genau. Man kann natürlich auch in die Falle tappen und einfach nur so Emotionen und Gefühle irgendwie versuchen, rein über das Ungesprochene irgendwie zu versuchen zu transportieren. Das kann natürlich auch wirklich nach hinten losgehen.
Ja,
ne? Und das
total.
Ist dann, wie gesagt, Miami Vice ist so ein Beispiel, wo das bei vielen Leuten nicht funktioniert hat, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Man kann auch die Terrence Malick-Filme so ein bisschen da auch mit reinziehen, auch Wenn da jetzt auch mehrere Figuren auch im Vordergrund stehen, aber die sind ja auch ganz, ganz, ganz Atmosphäre getrieben. Ist auch mal die Frage, wie wir genau Vibe definieren, weil jetzt Patrick Williams ist halt sehr halt auf die Agenten fokussiert, wo die Hauptcharaktere einen klaren Plan haben. Es gibt natürlich auch Filme, die total sich in der Atmosphäre ergötzen. Man könnte auch jetzt Blade Runner nennen, auch einen Film, der super starke Atmosphäre hat, aber würde der da reintreffen? Der hat natürlich auch einen super starken Plot, der auch total spannend ist.
Wobei Blade Runner 2048 geht schon auch sehr auf die Vibe-Schiene, oder?
Eigentlich der Original Blade Runner ja auch schon.
Ja,
also ich würde nicht mal jetzt sagen, der eine mehr als der andere. Dune, auch totaler Vibe.
Ja, total.
Tatsächlich, da würde ich auch fast sagen, da musst du auch gar nicht so sehr die Familien verstehen und die Familienverhältnisse und wer jetzt genau
ist auch egal.
Betrügt, weil du weißt, okay, irgendwann, die werden angegriffen, irgendjemand dann stirbt und der ist wohl wichtig, weil das kriegt man an die Reaktion der anderen Figuren mit, dass das jetzt schade ist, dass der Typ gestorben ist und dann geht's weiter. aber das macht ja auch, du musst jetzt nicht jeden Typen vom Haus Arrakis genau aufzählen können und jeden Namen können. Ja. Das funktioniert trotzdem.
Ja. Stimmt.
Ja? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass das funktionieren kann. Aber trotzdem, aber wenn du es machst, das auch noch funktioniert und das auch nicht zu ignorieren ist. Ja. Weil natürlich da viel über Macht, Machtverhältnisse gesprochen wird, Ausbeutung hinter den Kulissen und so. Deswegen das,
Also was man vielleicht als Fazit unter diese Folge schreiben kann, ist beides sehr wichtig.
Ah, okay, ja.
Also ist auch keine endgültige Aussage und ist sicherlich auch abhängig von persönlicher Präferenz. Absolut. Ich sage ganz ehrlich, ich mag auch mal einen guten Vibe-Film, aber ich bin hauptsächlich schon eher plot-driven.
Dafür musst du dich auch nicht entschuldigen.
Nein, genau, dafür entschuldige ich mich auch nicht. Ja, genau. Also ich finde schon, also wenn der Plot für mich Sinn ergibt und wenn es einen guten Plot gibt, ist mir das schon also in der Masse wichtiger. Wobei ich auch finde, dass ein guter Plot natürlich auch zu dem Vibe beitragen kann und umgekehrt natürlich auch. Ne?
Genau.
Also von daher, es ist ein Hand in Hand.
Hand gehen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende gekommen, auch wenn ein Fazit hier bei dem Thema wirklich sehr, sehr schwierig ist.
Schreibt doch einfach mal so, was ihr davon haltet. Also beteiligt euch gerne wirklich an der Diskussion, beziehungsweise wenn ihr sagt, das ist mein absoluter Lieblings-Vibe-Film, den habt ihr jetzt noch gar nicht erwähnt, dann schreibt ihn doch rein. Oder wo funktioniert es für euch besonders gut oder besonders schlecht? Wobei besonders schlecht findet man bestimmt easy was. Und lasst uns wissen. Wir haben es schon kurz erwähnt, wir haben heute keine Was gab's sonst noch Rubrik für euch, weil wir nehmen, wie gesagt, die beiden Folgen mit der vorigen haben wir zusammen aufgenommen, weil ich im Urlaub bin.
Weil du selber ein bisschen vibest.
Ich vibe gerade ein bisschen im Urlaub.
Im Urlaub. Deswegen vipen wir uns jetzt mal aus dem Podcast-Studio ein bisschen raus.
Nächste Woche wieder mit frischen News, aber jetzt erstmal nur
Vibes. Jetzt mal raus vipen.
Nur gute Feelings. Bis dann.
Tschüss.